Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 25. Mai und ich bin Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Volkskongress in China und über die Frage, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. Zuerst aber die Nachrichten. Ein VW-Kunde will wegen des Abgasskandals den vollen Kaufpreis seines VW-Wagens zurückhaben. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte ihm bereits einen Teil des Geldes zugesagt. Dagegen haben aber beide Seiten Revision eingelegt. Heute wird dazu ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe erwartet. Beobachter glauben, dass der Fall Signalwirkung für weitere Klagen von VW-Kunden haben könnte. Der BGH hatte sich in der Verhandlung weitgehend auf die Seite des Klägers gestellt. Lateinamerika hat sich in den vergangenen Wochen zum neuen Coronavirus-Epizentrum entwickelt. Am schlimmsten ist Brasilien betroffen. Die Bewohner des Landes dürfen wegen der hohen Infektionszahlen nun vorerst nicht mehr in die USA einreisen. Ausnahmen gibt es für Menschen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung und für Diplomaten. Man will verhindern, dass Ausländer, die sich in Brasilien aufgehalten haben, zur neuen Infektionsquelle werden, heißt es aus dem Weißen Haus. Brasilien hat nach den USA die höchste Zahl an offiziell bestätigten Infektionen. Insgesamt sind es derzeit mehr als 360.000 Coronavirus-Fälle in dem Land. Rund 23.000 Menschen sind in Brasilien an Covid-19 gestorben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Maiborg. In Deutschland finden politische Großveranstaltungen ja zurzeit nur online statt. In China dagegen tagt gerade der Volkskongress. Es ist das größte politische Ereignis im Jahr. 3000 Delegierte sind dazu nach Peking gekommen. Ursprünglich sollte der Volkskongress schon im März stattfinden. Wegen der Corona-Krise wurde er dann nach hinten verschoben. Und auch sonst ist diesmal einiges anders als sonst. Was, das erklärt mir jetzt Steffen Richter. Er ist Außenpolitikredakteur bei Zeit Online und beschäftigt sich seit Jahren mit der chinesischen Politik. Hallo Steffen.
Hallo Munja.
Das sind ja schon eindrucksvolle Bilder, die man jetzt vom Volkskongress sehen kann. Diese große Zahl an Abgeordneten in der großen Halle des Volkes, alle tragen Mundschutz. Ist das jetzt ja die Art zu sagen, Corona ist vorbei oder wir haben alles unter Kontrolle?
Auf jeden Fall Letzteres. Also dass sie eben alles unter Kontrolle haben. Es gab so zwei Hinweise, auf die man achten musste, nachdem die Corona-Krise angelaufen war. Hinweise, wann die Regierenden, also das ist da die Kommunistische Partei Chinas, für sich sagen, jetzt haben wir es doch wieder im Griff. Und das ist der Moment gewesen, wo Xi Jinping, der Vorsitzende der KP und Staatspräsident, das erste Mal in Wuhan ist. Das hat er vor ein paar Wochen gemacht. Und das zweite ist eben, dass sie den Volkskongress, den sie verschieben mussten von vor 11 Wochen, wenn der jetzt beschlossen wird, dass er stattfindet. So, und das ist jetzt passiert. Und das Signal nach außen ist ans Volk und aber auch ins Ausland ist ganz klar, jetzt haben wir es im Griff. Es tragen aber alle brav Mundschutz. Das heißt, wir müssen weiterhin aufmerksam sein.
Inhaltlich wird ja vor allem im Ausland stark wahrgenommen, dieses Sicherheitsgesetz für Hongkong, was da beraten wird. Kritiker sagen, das könnte das Ende vom jetzigen Prinzip ein Land, zwei Systeme sein. Also eigentlich heißen das, ja, eine stärkere Einmischung der Zentralregierung in Hongkong stattfindet. In Hongkong wurde gestern schon dagegen demonstriert. Was besagt denn dieses Gesetz genau?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall, wenn Sie dieses Gesetz umsetzen, ist es auf jeden Fall das Ende von dem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Für Hongkong würde es am Ende bedeuten, ein Land, ein System. Das Gesetz, grob gesagt, zählt darauf ab, Separatismus und Subversion zu unter Strafe zu stellen. Das Separatismus hat im Falle Chinas noch eine sehr spezielle Bedeutung. Denn Separatismusgesetze gibt es dort schon länger. Die richten sich gegen Tibet, die richten sich gegen die Uiguren, also gegen alle Völker, die nicht han-chinesisch sind und von denen die Zentralregierung annimmt, dass sie sich irgendwie wieder ablösen wollen von China. Hongkong ist natürlich ein anderer Fall. Das sind weitgehend Chinesen. Aber auch da ist die Sicht die, dass sie davon ausgehen, naja, die sind interessiert an demokratischen Zuständen zunehmend. Und könnten sich vielleicht auch ablösen wollen irgendwann von China. Und Subversion, klar, das ist einfaches Mittel. Da kann man einfach sagen, diese Person verhält sich subversiv, weil sie politisch ist. Und deswegen können wir sie festnehmen. Und das würde in der Konsequenz jede Möglichkeiten, politisch zu demonstrieren, unterbinden, wenn diese Gesetze in Kraft treten. Und das ist kein Zufall, dass sozusagen diese Ankündigung mit so einem Großereignis wie dem Nationalen Volkskongress zu verknüpfen. Also dass auch eben das Gesetz für Hongkong dann beim Nationalen Volkskongress verabschiedet wird, der ja so eine Art Scheinparlament ist, und dass sie damit umgehen wollen, formal, dass dieses Gesetz vom Hongkonger Parlament verabschiedet wird, wo es mit Sicherheit nicht durchgehen.
Beim Volkskongress schaut man ja auch immer, gerade im Ausland, darauf, was die Führung, die chinesische, sagt zum Wirtschaftswachstum oder beziehungsweise zu den Wirtschaftszahlen. Diesmal gab es da keine Zahlen zu hören. Was heißt das denn jetzt?
Naja, das heißt, es ist ein Hinweis einfach darauf, dass denen der Ernst der Lage sehr bewusst ist. Zum Beispiel ist durch die wirtschaftlichen Beschränkungen im Zuge der Pandemie sind sehr viele Menschen arbeitslos geworden. Das betrifft gerade die Wanderarbeiter, die in China sehr wichtige Funktionen erfüllt haben in den Wachstumsjahren, von denen mittlerweile sehr viele arbeitslos geworden sind. Und da ist eben die Angst auch davor, dass die Arbeitslosen, die möglicherweise auch nicht gut abgesichert sind, dass die, naja, letztendlich Unzufriedenheit äußern und dass es zu sozialen Unruhen führt. So, also dieser Volkskongress, der eine innenpolitische Veranstaltung eigentlich ist, steht dieses Jahr eben ganz stark unter der Corona-Krise.
Danke dir, Steffen.
Ja, bitte.
Und sonst so?
Carl Redd, Jermaine Farrow, Philip A. Scardilli. Das sind drei von 1000 Namen, die gestern auf der Titelseite der New York Times zu lesen waren. Die Zeitung gedenkt mit dieser Aktion der fast 100.000 Menschen, die in den USA am Coronavirus gestorben sind. Und weil diese Toten nicht nur Nummern in einer Statistik bleiben sollen, erfährt man auch was über sie. Carl Redd aus Chicago verbrachte jeden freien Moment mit seinem einzigen Enkelkind. Jermaine Farrow aus Florida war gerade frisch verheiratet. Und Philip A. Scardilli, immerhin schon 91, war für seinen wilden Tanzstil bei Familienfesten bekannt. Ich fand es sehr bedrückend, mich durch diesen riesigen Friedhof zu scrollen. Es ist natürlich eine Aktion des Gedenkens, aber auch eine stille und vielleicht deshalb umso eindringlichere Anklage. Die meisten Schulen sind ja wieder geöffnet und bieten zumindest einen Teil des Unterrichts vor Ort an. Bei den Kitas, da geht's ein bisschen langsamer. Da haben die meisten Bundesländer erstmal die Notbetreuung ausgebaut. Dass das Ganze nicht schneller geht, das liegt vor allem daran, dass man nicht genau weiß, wie ansteckend Kinder sind. Sicher ist nur, dass sie sich offenbar selbst seltener mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren. Ich spreche darüber jetzt mit meinem Kollegen Jakob Simbank aus dem Wissensressort. Hallo Jakob.
Hallo Munja.
Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert, Kitas und Schulen schnell wieder zu öffnen. Der Verband behauptet, dass von Kindern eine geringere Ansteckungsgefahr ausgeht als von Erwachsenen. Was ist denn davon zu halten?
Das ist erstmal eine wichtige Stellungnahme, glaube ich. Das muss man auch so festhalten. Das ist ja der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte und auch die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Also wirklich Menschen, die sich sehr gut damit auskennen und die sich auch sehr genau die Studien angeschaut haben. Das Problem bei der Sache ist sozusagen, dass die Daten nicht berauschend sind, einfach auch, weil an vielen Orten, an denen Studien gemacht wurden, die Kitas und die Schulen sehr früh zugemacht wurden, sodass man auch gar nicht so genau diese echte Lebenssituation hat, die wir bei geöffneten Kitas und Schulen hätten. Und deswegen sind andere vorsichtiger, zum Beispiel ja Christian Drosten, den wir in den letzten Wochen immer wieder zu dem Thema auch gehört haben.
Genau, du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht so eindeutig. Es gibt auch Studien, die zu ein bisschen anderen Ergebnissen kommen, oder?
Genau, es gibt auch Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen. Da geht es dann weniger darum, wie hoch die Gefahr ist, sich an einem Kind anzustecken, als darum zu sagen, Kinder sind ja nun mal auch, leben ja nun mal so, dass sie sehr viel und sehr engen Kontakt zu anderen haben und deshalb sozusagen diese geringere Ansteckbarkeit, die wir vielleicht sehen, aufgehoben wird durch ein anderes Sozialverhalten letztlich. Und ich finde ganz wichtig in der Debatte, das will ich nochmal betonen, dass wir diese Debatte immer so sehr technisch führen und darüber reden, wie ansteckend Kinder denn nun sind. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Kinder, die nicht in Kitas oder Schulen können, ganz schön viel verpassen. Also für deren Entwicklung, ist natürlich das soziale Umfeld wahnsinnig wichtig. Wir sehen auch, dass Kinder, die nicht so viel Unterstützung zu Hause bekommen, natürlich in dieser Zeit sehr leiden. Und ich glaube, vor dem Hintergrund all dessen muss man sich halt fragen, was ist quasi die größere Gefahr? Und ich glaube, tun ja die Kinder- und Jugendärzte jetzt auch ein Stück weit.
Das heißt, Corona ist möglicherweise gar nicht das Gefährlichste.
Genau, zumindest ist das eine Abwägung. Also in dem Moment, wo wir nicht wissen, wie die Rolle der Kinder exakt ist, kann man ja zwei Dinge tun. Man kann ja sagen, prophylaktisch machen wir alles zu. Oder man kann sagen, die Folgen, die sozialen Folgen und die Entwicklungsfolgen für die Kinder sind so groß, dass wir erstmal alles aufmachen. Und wenn dann irgendwann sich weitere Hinweise darauf ergeben, dass Kitas am Anfang große Ausbrüche stehen, wonach es bisher nicht so sehr aussieht, dann könnte man die Schulen immer noch zumachen.
Danke dir, Jakob.
Sehr gerne.
Das war's für den Moment bei Was Jetzt. Heute Nachmittag gibt's wie immer unser Update um 17 Uhr und Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Munja Maiborg. Tschüss und schönen Start in die Woche. Tja, schwieriges Thema, ne?
Ja, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, dass man da wirklich manchmal vergisst, wie schwer das für Kinder ist, wenn die nicht in Schulen und Kitas kommen.